Heute Morgen predige ich über Offenbarung Kapitel 2, Vers 8 bis 11. Offenbarung 2, Vers 8 bis 11. Da wird einer von sieben Briefen erwähnt, den Jesus an Gemeinden in Kleinasien geschrieben hat. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig geworden ist. Ich weiß deine Trübsal und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von Seiten derer, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet Trübsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll durch den zweiten Tod kein Leid geschehen. Ein bekannter Vers, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben, war früher ein beliebter Trauvers für Hochzeiten, weil es da ja auch um Treue geht. Was bedeutet es, treu sein bis in den Tod? Ich denke, dass es in Partnerschaften immer darum geht, ein Stück weit Freude aneinander zu haben. Es kann aber sein, dass die irgendwo auch vielleicht von irgendeiner Weise hier einmal getrübt wird. Wenn ein Ehepartner 30 Jahre lang treu ist, ist das großartig. Wenn er im 31. Jahr untreu wurde, war es auch vorbei. Wenn einer 50 Jahre treu wurde und dann noch irgendeine Alterstorheit begeht, war es auch nichts. Hier heißt es, sei getreu bis in den Tod. Was bedeutet das für uns? Hier geht es letztlich nicht um die Ehe, das war für mich nur ein Beispiel, es geht um die Treue zu Jesus. Das heißt, wenn du mit 10 Jahren zum Glauben an Jesus kommst und 80 Jahre alt wirst, kannst du 70 Jahre treu zu Jesus stehen. Wenn jemand erst mit 75 Jahren Jesus sein Herz öffnet und mit 80 stirbt, dann kann er 5 Jahre treu mit Jesus leben. Es ist ganz verschieden, es ist egal, wann er anfängt. Das heißt, egal ist es nicht, aber wichtig ist, wenn er begonnen hat, dass er auf dem Weg bleibt. Die Frage, was verstehen wir eigentlich unter Treue? Die Treue ist eine feste Haltung, die ich durch eine Verpflichtung übernommen habe zu irgendeiner Person, zu irgendeiner Sache, sodass der andere sich auf mich verlassen kann. Das ist Treue, eine feste Haltung in einer Verbindung, auf die sich der andere verlassen kann. An der Stelle kriegt jeder Christ so ein bisschen kalte Füße, wenn er überlegt, dass sich Jesus auf mich verlassen kann und er kennt sich so ein bisschen, dann stellt er fest, also so großartig ist das nicht unbedingt in allem, dass er sich da auf mich verlassen kann. Aber trotzdem möchte ich mit ihm weiterleben. Er hilft mir durch Vergebung immer wieder aufzustehen und weiterzugehen. Das gehört sicher zur Treue auch dazu. Das bedeutet ja nicht fehlerfrei zu leben, sondern es bedeutet auch aufzustehen und weiterzugehen und auch Vergebung zu bekommen, sei das in dem Verhältnis zu Jesus, sei es auch in einer Partnerschaft oder in einem anderen Verhältnis. Was würde uns denn vom Weg abbringen? Weshalb muss Jesus uns ermahnen, treu zu sein? Was würde uns abbringen hier im Westen? Was kann einem da abbringen? Ich kenne viele Leute, die mit Jesus begonnen haben, gerade viele Jugendliche, die fingen an, die Bibel zu lesen. Und irgendwann, wodurch sind sie abgekommen? Ganz einfach, ist wieder eingeschlafen. Es ist ihnen gleichgültig geworden, nicht in dem Sinne, dass sie etwas gegen Gott haben, dass sie jetzt Gott verspotten würden. Es ist ihnen einfach gleichgültig geworden und hat dadurch seinen Wert verloren. Was bedeutet das Wort gleichgültig? Das heißt, dass ich viele Dinge nebeneinander setze, die mir alle gleich wertvoll sind, alle gleichgültig sind für mich. Da hat keines mehr Vorfahrt, auch Gott nicht. In der Bibel steht aber, trachtet am Ersten nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das heißt, wenn Gott in unserem Leben nicht den ersten Platz hat, hat er den falschen Platz, auf jeden Fall, egal den wievielten er dann hat. Vielen wird der Glaube an Jesus gleichgültig, nicht weil sie Gott ablehnen oder Jesus, sondern weil sie vieles andere daneben setzen oder oft gewöhnlich dann davor. Denn wenn ich etwas neben Gott setze, setze ich es schon vor ihn, weil Gott ja der Erste sein möchte. ist die Frage, wer oder was bringt mich eigentlich ab davon? Hier ist eine ziemlich schlichte, manche würden sagen naive Antwort gegeben. Das ist die Rede von dem Teufel, der das tut. Der Teufel ist ein abgefallener Lichtengel Gottes. Soweit ich meine Bibel verstehe, bezeichnet sie ihn als einen gesalbten Cherub, der dann genauso groß sein wollte wie Gott. Und deshalb hat Gott ihn rausgeschmissen und er hat Menschen verführt, die eigentlich abhängig wurden von ihm. Die Bibel sagt, dass die ganze Welt in der Gewalt des Bösen liegt. Das heißt, wir leben nicht in einem neutralen Raum, in dem ich mich für gut oder böse neutral entscheiden könnte, sondern ich lebe eigentlich von Geburt an schon in diesem Einflussbereich des Bösen. Wir haben heute Volkstrauertag und viele werden noch auf Friedhöfe gehen oder sich erinnern, dass sie einen Verlust erleiden mussten in ihrer Familie. Ich denke nicht, dass das Böse nur in einem Krieg deutlich wird, egal wer ihn begonnen hat, sondern auch in unserem täglichen Kleinkrieg. Wenn man schon mal an den Kampf gegen seine Sorgen denkt, wie viel Bosheit da im eigenen Herzen ist, wie viel fehlendes Vertrauen und Ähnliches. Letztlich spricht die Bibel, dass der Feind Gottes versucht, uns abzubringen von diesem guten Weg mit Jesus zu leben. Und gewöhnlich hier im Westen nicht durch Brutalität, sondern durch sanfte Verführung. Eine Hauptverführung ist die, seine Zeit falsch einzuteilen. Plötzlich hat man festgestellt, oh, gestern habe ich gar nicht gebetet, wie kam es eigentlich? Und dann stellt man fest, auch die Bibel habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. Mancher stellt es gar nicht mehr fest, ist einfach eingeschlafen. Der Feind Gottes arbeitet nach der Taktik Zuckerbrot und Peitsche. Manche Eltern erziehen ja ihre Kinder auch nach dieser furchtbaren Methode. Zuckerbrot heißt, man wird verwöhnt, ohne Begründung. Und dann kommt plötzlich eine ganz harte Brutalität da hinein, alles ganz hart durchgesetzt. Und man fragt, wieso eigentlich jetzt so hart? Ich habe doch gar nicht so viel Falsches getan. Und das immer im Wechsel, sodass man nie genau weiß, woran man ist. Im Westen verwendet der Teufel mehr das Zuckerbrot im Moment, um Christen abzubringen von ihrem Weg. Im Osten und in islamischen Ländern mehr die Peitsche, um Christen einzuschüchtern. Natürlich gibt es das auch bei uns, beides. Welcher Christ, der wirklich Jesus im Herzen hat, hätte das noch nicht erlebt, dass irgendein wohlmeinender Zeitgenosse, oft eigene Familienangehörigen, versucht hätten, ihn wieder auf die normale Bahn zurückzuführen. Zu führen, ihn von seiner isolierenden Einseitigkeit herauszuholen, sodass er wieder ganz normal ist, denn ich habe ja schließlich auch meinen Glauben und man muss es nicht gleich übertreiben. Wer von uns hätte sowas nicht schon oft gehört, von diesem oder jenem? Wobei derjenige, der einem so wohlwollend zuredet, gar nicht weiß, dass er eigentlich ein Werkzeug des Teufels ist. Er denkt, er gibt einem einen menschlich feinen Rat, so wie diese Juden hier in Smyrna, die die Christen verfolgen ließen durch den römischen Staat, auch dachten, dass sie auf der Seite Gottes etwas Gutes tun, dass ihr Denken objektiv das Richtige beinhaltet. Und Jesus sagt, sie seien eine Synagoge des Satans. Und der Teufel würde planen, Christen ins Gefängnis zu werfen. Aber durch wen kamen sie hinein? Durch diese Juden in Smyrna, beziehungsweise durch die Römer, die sie angesteckt haben, sie dort hineinzuwerfen. Manchmal werden Menschen zu einem Werkzeug des Feindes, was sie keineswegs wollen, meistens auch nicht erkennen und trotzdem sind, indem sie versuchen, Gläubige vom Weg abzubringen. Das kann ganz harmlos sein, muss überhaupt nicht hässlich, brutal sein, durch ganz normale Dinge. Zuckerbrot im Westen, Peitsche im Osten und in vielen Ländern der Erde, wenn man in Nepal Christ wird, kann man sich schon mal erkundigen, wie das Leben im Gefängnis aussieht. Wenn man in Ägypten als Moslem zum Glauben an Jesus kommt, kann man von seiner eigenen Familie heute noch getötet werden, in diesem fortschrittlich sich dem Westen öffnenden Ägypten. Und da könnten Sie tausende von Beispielen daneben setzen, die einfach zeigen, Brutalität ist das Normale auf der einen Seite, sanfte Verführung auf der anderen. Und gerade wenn Aussiedler aus dem Osten, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, und hierher kommen, was heißt deutschsprachigen Raum, deutschsprachig sind oder zumindest die Eltern, und dann hier in den Westen kommen als Christen, dann haben sie oft mehr Angst im Westen als im Osten, weil sie Angst haben für ihre Kinder, weil der Druck fehlt. Plötzlich sind alle Seiten offen, man kann alles machen, nichts ist verboten, alles ist erlaubt. Und so haben sie oft Probleme. Sie grenzen sich dann ganz bewusst ab durch irgendwelche bestimmten Richtlinien, um nicht dieser sanften Verführung mehr zu verfallen als diesen brutalen Druck, den sie vorher erlebt haben. In Smyrna, dieser Perle Asiens, es gilt als die schönste Hafenstadt Asiens, wurde später der Bischof Polycarp verbrannt. Vielleicht hat jemand den Namen schon mal gehört. Die Leute feierten ein Fest und plötzlich kam einer auf die Idee, so in diesem Stadium, und sagten, jetzt müssen die Christen ins Feuer. Und dann haben sie den Bischof geholt, der war schon 86 Jahre alt, ein ganz gläubiger, feiner Mann, haben ihn herbeigeschleppt. Die Juden haben sogar am Sabbat Reisig zusammengetragen, obwohl sie ja damit den Sabbat übertreten haben, was ihnen sicher sehr schwer fiel, nur um diesen verhassten Christen dann zu verbrennen. Der Bischof wusste schon, dass er verbrannt werden würde. Gott hatte ihm das einige Zeit vorher klar gemacht. Und auf diesem Reisighaufen hat er in einem Gebet sein ganzes Vertrauen zu Gott ausgedrückt, seine ganze Liebe, und ist eigentlich gestorben, ohne groß festgebunden zu werden. Er sagte, ich werde da auf diesem Haufen bleiben, ich werde nicht weglaufen. Gott hilft mir. Er hat Gott geehrt, und es tun viele auch heute, nicht dadurch, dass sie ihr Leben in den Tod geben, sondern dadurch, dass sie treu bei Jesus bleiben, auch wenn sie vielleicht von irgendjemand verkannt werden. Damals hat man Christen gelästert, man machte ihnen den Vorwurf des Kannibalismus. Warum? Beim Abendmahl hieß es, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Das heißt, die essen Fleisch, die trinken Blut, Kannibalismus. Man machte ihnen den Vorwurf der sexuellen Orgien, denn dieses Abendmahl galt als Liebesmahl. Und was ist Liebe anders bei Leuten als Sexualität? Und heute in der Grundschule von Liebe erzählt, fangen die kleinen Jungs und Mädchen schon an zu lachen. In den untersten Klassen, weil sie Liebe nur als Sexualität verstehen und dass es etwas viel Größeres ist, ahnen sie kaum. Also Vorwurf, Orgien zu feiern, sie galten als Revolutionäre, weil sie den Kaiser nicht als Herrn anerkannten. Man machte ihnen Vorwürfe, sie mischten sich in Familien ein, weil es in Familien manchmal Schwierigkeiten gab, wenn einer zum Glauben kam an Jesus und die anderen noch nicht. Das ist auch heute bei uns manchmal so, einer kennt Jesus und der andere noch nicht. Und dann ist er eifersüchtig und sagt, was spendest du immer deine Zeit und dein Geld da für irgendjemand, den ich gar nicht kenne? Das heißt, das sagt man nicht, aber was ich nicht so verstehe. Und vieles mehr. Die Heiden machten den Vorwurf, ihr seid Atheisten. Warum? Sie hatten keine Gottesbilder, die sie anbeteten. Sie hatten einen unsichtbaren Gott. Den gab es für sie nicht, weil man ihn nicht sehen konnte. Und so gerieten sie also öfters ins Kreuzfeuer der Kritik und wurden behindert, verfolgt. Aber Jesus sagt, sei getreu. Er sagt, ihr seid arm. Ihr seid eigentlich gesellschaftlich die armen Leute, nicht gerade die Spitzenreiter. Aber ihr seid reich. Warum? Oh, ihr habt das Geschenk des ewigen Lebens. Ihr habt Vergebung, ihr habt ein sinnvolles Leben. Ihr habt Gebetserhörung, ihr erfahrt die Führung Gottes. Ihr werdet zum Segen für eure Umwelt. Ist das kein Reichtum? Und dann, ich bin bei euch. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich war tot und ich bin lebendig. Das heißt, ich war selber in einer, sage mal menschlich, ausweglosen Lage. Aber ich habe gezeigt, da kommt man wieder raus. Ich bin aus dem Tod herausgekommen. Ihr braucht keine Angst zu haben, die Polizei wäre das Erste. Nein, ich bin der Erste. Oder dass eure Angst das Letzte wäre. Ich bin auch größer als eure Angst. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, mir zu vertrauen. Ja, möchte ich eigentlich auch jedem hier sagen, wenn du Konfirmand bist und Jesus liebst, bleibe ihm treu. Die meisten sind ihm nur ein paar Jahre treu, manche nur ein paar Tage, manche nur ein paar Monate, bis dann irgendeine Ablenkung kommt, der sie folgen. Manchmal ist es irgendein Fortbildungskurs, irgendeine Sportveranstaltung, für manchen ist es irgendeine attraktive Freundschaft. Gott hat nichts gegen Freundschaften, aber er hat etwas dagegen, dass man den Freund vor Gott setzt. Und deshalb wäre es gut, sich zu prüfen, was ist mir wichtiger? Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Ja, jetzt eigentlich die Frage, bin ich denn treu als Christ? Halte ich mich an Gott fest oder hält er mich fest? Ich denke, letztlich hält Gott mich fest. Und natürlich bin ich damit einverstanden, dass er das tut. Ich freue mich darüber. Ich stelle ihm mein Leben zur Verfügung, dass er es gebrauchen kann. Aber meine Treue ist eigentlich mehr ein Spiegelbild seiner Treue. Dass ich sage, Herr, ich freue mich, dass du mich festhältst und ich glaube auch, dass du mich zum Ziel bringst, weil du das versprochen hast. Timotheusbrief heißt es, wenn wir untreu werden, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es ist kein Freibrief zur Untreue, aber eine Ermutigung. Da ist jemand, der hält fest an mir, auch dann, wenn es nicht immer so gelaufen ist, wie es hätte sein können oder sein sollen. Sei getreu bis in den Tod. Es kann bedeuten, dass mancher Christ tatsächlich um seines Glaubens willen stirbt. Oder Nachteile hat, hier im Westen im Moment nicht, aber die Zeit kann sich schnell verändern. Das ist durchaus möglich. Ich denke an ein Beispiel. Wir haben am Dienstag hier einen interessanten Gast in der Gemeinde, und zwar einen Bruder Rudolf von den Christusträgern, die in Afghanistan arbeiten, schon seit Jahren, auch jetzt während dieser furchtbaren Jahre dort geblieben sind, in der Hauptstadt Kabul. Und er berichtet am Dienstag jetzt hier im Gemeindehaus um 15 Uhr von ihrer Arbeit unter Leprakranken in dieser furchtbaren Situation. In Afghanistan waren viele russische Soldaten und viele christliche russische Soldaten waren dort. Warum? Die wurden strafversetzt. Christen in der russischen Armee haben es sehr schlecht, weil sie viele Dinge nicht mitmachen, die normal sind. Und deshalb werden sie oft misshandelt, schief angesehen und in diesem Fall auch strafversetzt an irgendwelche unerfreulichen Stellen. Und so kamen viele russische christliche Soldaten nach Afghanistan. Und sie haben ihren Glauben dort nicht für sich behalten, sondern haben ihn ausgelebt in der Liebe, die sie hatten, auch gegen die einheimische Bevölkerung. Und dadurch sind Leute zum Glauben gekommen an Jesus dort. Eigentlich, ja, könnte man sagen, fast Feinde, aber in Jesus doch Freunde. Und wenn sie jetzt wieder abgezogen sind, dann sind diese Menschen mit Jesus im Herzen dort geblieben. Nicht die Soldaten, sondern die durch sie zum Glauben kamen. Das ist sicher auch so eine Segenswirkung, die Gott gibt, auch in schwierigen Situationen. Äußerlich könnte man sagen, arme Soldaten, nicht geachtet, weder von ihren Vorgesetzten unbedingt, noch von allen Kollegen, aber vielleicht doch ganz reich. Sie konnten etwas in diesem Land hinterlassen, für diesen und jenen, was andere nicht hinterlassen konnten. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Das heißt, sieh zu, dass du dein Ziel erreichst. Und das finde ich gut, wenn man ältere Christen kennenlernt, die sagen, ich bin sehr zufrieden. Gott hat mich wunderbar geführt. Und wenn man dann hört, was die alles an Schwierigkeiten hinter sich haben und dann die Aussage, Gott hat mich wunderbar geführt, kann man eigentlich nur staunen. Aber sie spüren, die Liebe Gottes steckt dahinter. Hier heißt es dann noch, wenn jemand die Krone des Lebens empfängt, dass das eine besondere Ehre ist für ihn. Das ist ein neuer Gedanke für viele. Jeder Christ hat ewiges Leben, sonst wäre er nämlich kein Christ. Jeder Christ hat ewiges Leben. Ewiges Leben ist nicht dieser Fahrstuhl mit 80 Jahren nach oben, sondern eine ewige Verbindung mit Jesus im Herzen, die im Tod nicht aufhört. Das ist ewiges Leben, eine ewige Verbindung mit Jesus, die nicht aufhört im Tod, so an dem Tag begonnen hat, als Jesus in mein Herz kam. Von den Leuten hier heißt es, dass sie außerdem den Kranz, die Krone des Lebens bekommen, das heißt eine zusätzliche Belohnung für das, was Jesus in ihrem Leben tun konnte. Nicht so, dass diese Person letztlich geehrt wird, so hier wird deutlich, die Ehre Gottes wird in einer zusätzlichen Belohnung für diesen Mann oder diese Frau deutlich, weil er sein Leben Gott zur Verfügung gestellt hat. Von diesen Leuten heißt es, dass sie durch den zweiten Tod keinen Schaden leiden. In der Bibel gibt es mehrere Tode, ist ein bisschen merkwürdig. Der zweite Tod ist die ewige Verdammnis. Ist klar, wenn jemand ewiges Leben hat, Jesus lieb hat, wird ihm der zweite Tod keinen Schaden anrichten. Das heißt, er wird mit dieser ewigen Verdammnis in der Hölle nicht konfrontiert werden. Für viele ist es ein Schreckgespenst, das nicht existiert. Wer glaubt heute schon an die Hölle? Die Mehrzahl der Bundesbürger glaubt sowieso, dass nach dem Tod nichts kommt, insofern auch keine Hölle. Aber die Aussage der Bibel ist ziemlich klar, dass es ein ewiges Abseits gibt und dass es dort keinerlei Freude mehr gibt, sondern eigentlich nur Qual. Jesus begegnet uns, ich fasse das zusammen, er fordert uns auf, treu zu sein. Treue ist eine feste Verbindung, auf die ein anderer vertrauen kann. Ob Jesus auf mich immer vertrauen kann, ist eine Frage für sich, aber ich lebe davon, dass er mich festhält und freue mich, dass mein Leben ihm gehört, dass ich es ihm zur Verfügung stellen kann. Der Feind Gottes arbeitet daran, uns davon abzubringen, oft durch wohlmeinende Leute, die uns ganz gute Ratschläge geben, die aber gar nicht mit Gottes Willen übereinstimmen. Im Westen mehr Zuckerbrot, ja, gute, schöne Angebote verschiedenster Art. In anderen Ländern auch die Peitsche, kann auch bei uns so sein. Aber Jesus ist unserer Treue wert. Eine Ehe ist ein Bild für diese Treue der zwei Partner, obwohl vielleicht eine Ehe nicht immer das beste Bild ist, aber Gott möchte uns ermutigen, treu zu sein. Der Paulus konnte am Ende sagen, ich habe den Lauf vollendet. Das heißt, ich habe einen Lauf gehabt, einen Lebenslauf, wo Jesus geehrt wurde. Ich freue mich über ihn und bin dankbar, dass er mich ans Ziel bringt. Es gibt ein Lied, das viele von uns kennen, sicher nicht alle, das heißt, Herr, weil mich festhält, deine starke Hand vertraue ich still. Das wäre gut, wenn das so eine Art Lebensmelodie wird oder falls jemand das andere Lied besser kennt, bei dir, Jesu, will ich bleiben, dann wäre es auch schön, wenn das seine Lebensmelodie ist. Hab Dank, lieber Herr, dass du hier bist. Hab Dank, dass du selbst uns aufforderst, dir treu zu sein bis zum Tod. Du siehst, wo das möglich ist. Du siehst unser Herz, wo es keineswegs immer so ist, dass wir dir treu sind. Aber wir loben dich, dass du uns ergriffen hast im Glauben an dich und dass du festhältst und uns weiterführst. Amen.